herzlich willkommen an der TGA-Bar. Wir sind hier wieder im Podcast Bargespräche und wir sind sehr froh, dass wir heute einen Profi am Start haben. Und zwar nicht nur beim Thema Podcasten, sondern auch beim Thema Brandschutz. Joachim, du bist schon auch seit 2 Jahren am Start mit deinem Podcast So geht Brandschutz bei Spotify überall zu hören. Läuft gut, haben wir schon besprochen.
Ja, richtig, genau.
Genau, also das heißt, ich habe da auch reingehört, du hast auf, glaube ich, genauso viele Folgen aufgenommen wie wir oder sogar noch mehr seit 2 Jahren und du bildest ganz viel Grundlagenwissen im Podcast ab, wobei du natürlich auch sagst, also was man da hört, kann man jetzt nicht sofort irgendwie als Brandschutzplaner anwenden. Also ich kann jetzt nicht durchhören, deines Podcasts plötzlich Brandschutzplan, ne? Das reicht nicht.
Ja, richtig, genau. Geht einfach darum, die Hörer einfach für verschiedenste Dinge zu sensibilisieren und nicht einfach irgendwie zu glauben, Brandschutz taugt nichts, Brandschutz ist nur eine Kostenfalle, eine Terminfalle, sondern einfach auch mal aufzuzeigen, wo die Probleme tatsächlich entstehen und wie man die Probleme vermeiden kann.
Super. Und wir haben tatsächlich auch den Anspruch, dass wir unsere TGA-Planung verbessern. Wir haben Hörer aus der Fachplanung, aus der Systemplanung, Projektleitung, Fachkoordination. Und wir dachten uns, es macht Sinn, dass wir das Leistungsbild Brandschutz mal ein bisschen durchgehen. Das kennst nur du und deine Kollegen. Sonst kennt das gefühlt niemand.
Ich habe es mir das denn?
Auch mal durchgelesen. Genau, das ist AHO Heft 17. Ne? Also da steht auch jetzt novelliert. Ich glaube, wann wurde das novelliert? 2019 oder so, glaube ich, ne?
Zuletzt. Die letzte Version ist sogar vom Dezember 2022.
22 war das, genau. Die habe ich ja auch hier vor mir liegen oder wir vor uns liegen. Ich habe mir die bei der AHO gekauft. Da gibt es inzwischen auch einen Online-Zugang. Also ihr müsst nicht mehr diese grünen Hefte bestellen und dann 2 Wochen warten und dann gibt es die nicht mehr und sowas, sondern das gibt es jetzt alles bequem online. Und wir gehen da mal so ein bisschen durch und das große Ziel ist, dass wir ein besseres Verständnis für die gegenseitigen Leistungen aufbauen und vor allem für deine Leistungen, die aus meiner Sicht von unserer Seite, von der TGA-Planung einfach total vernachlässigt werden und einfach auch total selbst erbracht werden, was ich total riskant empfinde. Also wir machen Sachen selber, die wir gar nicht beurteilen können. Keine Ahnung, Beispiel, irgendwie Foto der Dokumentation von irgendwelchen Shots an der Baustelle, wie oft habe ich die bekommen, irgendwo ein dicker Ordner abgeheftet, gesagt, ja, vielen Dank, das war's so. Ne? Also die durchprüfen, das kann ich gar nicht so. Aber in der Vergangenheit habe ich das einfach übernommen und gemacht. Ich glaube, da war so ein Fehler von hinten, aber genau, wir können ja mal von vorne anfangen.
Genau.
Wir haben am Anfang bei dir eine Leistung drin, also ich bin ja bei der Grundlagenermittlung und du hast die Aufgabenstellung und den Planungsumfang irgendwie zu klären als Grundleistung dieser AHOF 17. Ich frage mich jetzt schon mal so ein bisschen, wir haben das Thema Bedarfsplanung festgestellt bei uns. Bedarfe heißt auch Ziele ermitteln für das Bauprojekt. Machst du das regelmäßig? Also hast du da wirklich eine Beratungsleistung schon am Anfang, die du da erbringst?
Die habe ich tatsächlich, aber mehr oder weniger aus reinen Selbstschutzgründen. Das lässt sich jetzt auch so in dem AO-Heft gar nicht so exakt abbilden, was wir da tun. Aber ich bin ja letzten Endes als Brandschützer schon sehr lange unterwegs, auch wenn ich tatsächlich sozusagen Migrationshintergrund habe, weil ich bis einschließlich 2009 dann auch noch im Angestelltenverhältnis Tragwerksplaner war. Und dann hat sich das ganze Thema mit dem Brandschutz einfach so im Laufe der Zeit bei mir mitentwickelt, bis jetzt hin auch zur Tätigkeit als Berufssachverständiger für Brandschutz. Und wenn man einfach sehr lange in der Branche unterwegs ist und sehr viele Projekterfahrungen hat, dann merkt man einfach, dass viele Dinge, die dieses AHO-Heft als Leistungsbild mal grundsätzlich so vorgibt, zwar durchaus passend sind, aber an manchen Stellen auch noch gar nicht wirklich vollumfänglich das abbilden, was das Projekt dann tatsächlich braucht. Hm, also vielleicht auch noch mal ganz kurz für diejenigen, die mit dem AHO-Heft nicht vertraut sind. Das AHO-Heft bildet zu den einzelnen Leistungsphasen der HAI, also sowohl für die TGA-Planer als auch für Tragwerksplaner und Architekten, gibt es passend zu den einzelnen Leistungsphasen der HAI gibt es in diesem AHO-Heft sogenannte Regelleistungen und optionale Leistungen, aber auch abgestuft in 9 Leistungsphasen. Mhm. Und das ist einfach das super Geschickte an diesem AHO-Heft, weil das AHO-Heft dann zu der jeweiligen Phase der anderen Projektbeteiligten den Brandschutzplaner, wenn er nach dem AHO-Heft sich vom Leistungsbild her hält, auch wirklich zum richtigen Zeitpunkt die Angaben liefert, die die anderen Planungsbeteiligten alle brauchen. Also Grundlagenermittlungen, wie du jetzt schon angesprochen hast, Erklären der Aufgabenstellung und des Planungsumfangs. Einfach vielleicht mal ganz pauschal gesagt, merkt man häufig dann schon bei den Angebotsanfragen. Ich sage dann immer ganz ketzerisch, wenn so allgemeine Fragen kommen, wir brauchen einen Brandschutznachweis, bieten Sie das mal an, dann frage ich dann häufig so ein bisschen humorvoll, ketzerisch, ja, soll ich es auf Kubikmeter oder auf Quadratmeter anbieten? Außerdem wisst ihr tatsächlich noch gar nicht, was ihr selber braucht. Dann zählt eben ganz häufig, wie du schon angefragt hast, mit zu klären der Aufgabenstellung und des Planungsumfangs, den Bauherren und den Architekten und die beteiligten TGA-Fachplaner überhaupt erst einmal leistungsmäßig so mit einzugrenzen, dass man eben weiß, ja, welchen Bereich müssen wir jetzt denn betrachten. Beim Neubau ist es einfach, denn es ist natürlich das ganze Gebäude, aber bei einem Umbau und bei einer Nutzungsänderung muss man ja immer mit gucken als Brandschützer, welche Bauteile oder welche Gebäudeteile, besser gesagt, zählen denn jetzt insgesamt noch in den Betrachtungsumfang mit dazu. Ich muss es im Brandschutznachweis mit darstellen und eventuell ergeben sich aus dieser Aufgabenstellung auch Aufgabenstellungen eben für die TGA-Fachplaner, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt waren.
Klar. Und das Einzige, worauf wir mal achten, ist das Brandschutzkonzept, ne? Das lesen wir dann mal aufmerksam. Ich habe auch Bauvorhaben schon mal gehabt, wo wir das tatsächlich dann unterschreiben sollten, also jede Seite einmal signieren, dass wir es verstanden, gelesen und akzeptiert haben. Fand ich eigentlich ganz cool. So, ne? Das habe ich auch gemacht. Fand ich nicht schlecht. Ich sehe noch mal einmal vorher sozusagen hier eine Leistung, dass du klären sollst, inwieweit besondere Fachplaner einzubeziehen sind. Ich habe da immer das gleiche Thema, dass wir Richtung Sachverständige, Prüfsachverständige uns versuchen, immer früher irgendwie festzulegen und die früher immer einzubinden, also schon Richtung Entwurf, um einfach zu sehen, was haben die noch für Wünsche und Bedarfe und wo sehen die Probleme. Ich habe auch gesehen, bei dir gibt es eine Leistung später, ich weiß gar nicht, ob es eine besondere Grundleistung ist, dass du auch nochmal die Prüfberichte der Sachverständigen prüfst nochmal und irgendwie, ich glaube, vor- und nachbereitest so ein bisschen.
Ja, auf
Auf
Plausibilitätsprüfung, ja, genau.
Plausibilitätsprüfung, genau. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie wahrgenommen, dass das jemand gemacht hat. Sondern ich bin immer alleine stundenlang mit den Sachverständigen durch die Gegend gelaufen. Natürlich die ausführende Firma, die will natürlich, dass möglichst so wenig umgebaut werden muss. Aber sozusagen, dass wir den Brandschutzplaner da einbezogen haben in die Gespräche mit den Prüfsachverständigen, kaum. Also gut, wenn sie im Entwurf prüfen, kommen schon öfter mal Fragen. Ne? Dann, die werden dann auch beantwortet, immer schnell und immer sehr sachgerecht, also sachkundig, habe ich bis jetzt immer so erfahren. Aber man muss sich darum kümmern. Ne? Also ich muss schon nachfragen, sonst machst du es nicht von dir aus. Ne?
Ja, richtig. Und häufig ist es einfach auch so, es hängt einfach von der Komplexität des Bauvorhabens ab, ob es dann tatsächlich von den technischen Prüfsachverständigen Rückfragen gibt, die mit zu berücksichtigen sind, weil sich während der Ausführung irgendwo etwas ergeben hat, was jetzt vielleicht tatsächlich nochmal zu einem vermeintlichen Mangel in dem Prüfbericht dann führt, der dann aber behoben werden kann, indem man zum Beispiel durch eine Fortschreibung des Brandschutznachweises vielleicht die ein oder andere Präzisierung noch mit trifft, die zu dem Zeitpunkt, als der Nachweis erstellt wurde, noch nicht bekannt war.
Ja. Ich habe tatsächlich auch schon ein Bauvorhaben gehabt, was richtig schief ging. Da war es wirklich so, dass also zur Abnahme hin der Prüfsachverständige gesagt hat, nee, also das Brandschutzkonzept ist falsch. Das stimmt einfach nicht, was hier drin steht. Und wir dachten so, hä? Das hast du doch schon irgendwie seit einem Jahr vorliegen. Dann wurde das umgeschrieben, aber es war ja schon gebaut, ne? Also da ging es um
Ja, dann schwierig.
F90-Türen für Technikräume, die dann doch Technikräume waren, obwohl sie eigentlich im Compartment lagen, ne? Also es waren so Themen, die dann plötzlich irgendwie geändert wurden. Und wir hingen da mit drin und ich dachte nur, meine Güte, jetzt ändert er das Brandschutzkonzept nach Fertigstellung und was passiert denn jetzt mit mir so, ne? Also ich bin doch da unschuldig. Naja, war interessant. Also auf jeden Fall sind da Türen dann immer nochmal verändert worden, aber das war nicht so unser Kernthema.
Genau.
Genau. Zum Thema Brandschutzkonzept, da würde mich nochmal interessieren, was du da so für Qualitätsstandards hast. Also ich habe da schon von bis gesehen, von einem 10-Seiter bis zu 200 Seiten, je nach Bauvorhaben natürlich. Gibt es da ein bestimmtes Inhaltsverzeichnis, das ihr euch alle teilt, wo man sagt, so muss das sein oder wie sieht das aus?
Naja, also vom Grundprinzip her gibt es, also es entwickelt sich ein vernünftiges Brandschutzkonzept, entwickelt sich einfach aus den Schutzzielen und genau genommen auch anhand der Struktur der jeweiligen Landesbauordnung. Und wenn man sich daran orientiert, dann macht man schon mal grundsätzlich nichts falsch. Bei mir haben sich die Brandschutznachweise im Laufe der Jahre natürlich auch entwickelt, weil anhand von den Rückfragen, die man so bekommt, je größer die Projekte sind, umso schwieriger ist es dann natürlich, hat sich bei mir einfach herausgestellt, dass man halt wirklich so sauber unterscheiden muss zwischen baulichen Brandschutzmaßnahmen, anlagentechnischen Maßnahmen und das Ganze dann wirklich sauber strukturiert, damit das Ganze nicht sich wie ein Roman liest, den man sich irgendwo abends dann auf der Couch reinzieht, so ungefähr, sondern dass man anhand von dem Inhaltsverzeichnis, wenn man sich die Papierversion des Brandschutznachweises, wenn man die vor sich liegen hat, dass eben zum Beispiel die TGA-Fachplaner anhand vom Inhaltsverzeichnis ein eigenes Kapitel finden, was zum Beispiel den ganzen anlagentechnischen Brandschutz anbelangt, dann also egal, ob man jetzt irgendwo ein Gebäude mit Löschanlage, Brandmeldeanlage und so weiter hat, dass es da ein eigenes Kapitel gibt und dass man das eben auch in der Papierversion findet. Okay. Und zusätzlich, wenn man dann die PDF-Datei noch vor sich hat und dann die PDF-Suchfunktion dann nutzt, dass man eben wirklich innerhalb von einem Kapitel innerhalb kürzester Zeit sich da zurechtfindet. Und das ist halt einfach auch unser Anspruch, weil ich mache den Brandschutznachweis nicht für mich und ich mache ihn jetzt nicht nur, damit man zu einer Baugenehmigung kommt, sondern das Ganze muss ja umgesetzt werden. Und dementsprechend müssen dann sämtliche Planungsbeteiligten, also egal ob es jetzt der Entwurfsverfasser, also Architekt oder der Tragwerksplaner, die sollen im Brandschutznachweis sich ganz schnell zurechtfinden, ohne also quasi den Anspruch zu haben, dass man jedem abverlangt, dass er das ganze den ganzen Brandschutznachweis gelesen haben muss, um zu verstehen, was er zu tun hat. Und das funktioniert nur über eine saubere Struktur. Und dass man sich insgesamt bei dem, was im Brandschutznachweis abgebildet wird, dann natürlich an der Bauvorlagenverordnung dann orientieren muss und dann wirklich alle brandschutztechnischen Sachverhalte drin darstellen muss. Ja, das ergibt sich einfach aus der fachlichen Qualifikation.
Ich sehe hier noch vier Sonderleistungen, die mich besonders interessieren, die ich auch alle schon hatte. Also tatsächlich das Thema Explosionsschutz ist bei dir ein Sonderthema. Hatten wir jetzt gerade bei einem Labor, da wird auch mit Wasserstoff geforscht. Klar, da gibt es Ex-Schutzanforderungen. Ich glaube, das ist allen klar, da muss sich jemand mit beschäftigen. Da hat der Brandschutzplaner, Sachverständige tatsächlich, oder der Brandschutzplaner, einen Nachunternehmer mit eingebunden, von Anfang an und macht da jetzt gerade so ein Ex-Schutzdokument. Finde ich erstmal für mich erstmal gut, kann ich lesen, ist gut. Jetzt kommen so zwei Themen, wo ich aber richtig Kopfschmerzen schon hatte. Das eine ist das Thema Sprinkleranlage, also Löschwasserrückhaltevolumen zu ermitteln, ist tatsächlich eine Sonderleistung, die du erbringen kannst. Bis jetzt lag das immer bei uns irgendwie. Da wurde mal gesagt, ja, also sagen Sie mal, ne, was brauchen wir denn da für einen Tank und wie groß soll der? Und dann fragen wir, naja, wie lange soll denn gesprinklert werden? Ne? So, das ist so die nächste Frage. dann kommt die nächste Frage, welche Fläche und so. Also da bist du tatsächlich auch als Sonderleistung allerdings mit sehr stark führend, wenn wir dich da fragen zu, wahrscheinlich müssen wir. Und dann kommt mein absoluter Albtraum, nämlich Entrauchungskonzepte für spezielle Fragestellungen, also Rauchdruckanlagen in Treppenhäusern. Ich weiß nicht, ob du da auch schon so viel Spaß hattest wie wir. Also für einen TGA-Planer ist so eine Rauchdruckanlage im Treppenhaus ist einfach ein undefiniertes Lüftungssystem. Ne? Du hast da irgendwie Geländer und Treppenhaus und Menschen und Luft. Und
Erdgeschoss, Tür auf oder zu.
Genau, Tür auf oder zu, Überströmung, dies und das und jenes. Also da stellst du einen Bedarf fest und ermittelst eine Zielstellung. Wie weit geht denn das? Also ermittelst du dann auch schon mit, oder rechnest du dann auch mit? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne?
Nein. Weil da einfach so viele anlagentechnische Fragestellungen mit reinspielen. Das ist auch haftungsmäßig wirklich sauber abzugrenzen, wer da wirklich was tut und wer eben was nicht tut. Das ist jetzt hier in dem Leistungsbild als besondere Leistung oder als optionale Leistung, je nachdem, wie man es jetzt dann von der neuen Version des AO-Heftes dann lesen möchte. Es ist einfach nicht wirklich richtig griffig, wer was zu tun hat. Deswegen ist es jetzt mal bei den optionalen Leistungen mit aufgelistet, wie viele andere Aufgabenstellungen auch. Und man braucht es ja auch nicht in jedem Fall. Und deswegen muss man einfach von vornherein dann auch in der Angebotsphase sich dann mit dem Bauherrn einfach Gedanken drüber machen, dass verschiedenste Leistungen zum späteren Zeitpunkt wirklich tatsächlich noch erforderlich sein können. Mhm. Und dann muss man aber auch wirklich messerscharf abgrenzen, wer was zu tun hat, damit eben der Brandschutzplaner jetzt nicht mangels Qualifikation dann versucht, dem TGA-Fachplaner irgendwelche total sinnlosen Zahlenwerte vorzugeben, die sich einfach anlagentechnisch dann zum späteren Zeitpunkt nicht umsetzen lassen.
Ja,
also das ist wirklich eine fachliche Zusammenarbeit, wo wirklich zwei Zahnräder ineinander greifen, eben der TGA-Planer, der Brandschutzplaner und dann natürlich auch der Bauherr und der Architekt, weil da können ja unter Umständen einfach die Kosten total explodieren, wenn irgendeiner sich in seinen Elfenbeinturm zurückzieht und sagt, ich lege jetzt einfach mal was fest, weil ich kenne mich nicht genau aus, dann gehe ich mit Maximalforderungen rein. Zum Schluss muss es der Bauherr bezahlen. Und es hat extreme Auswirkungen auf Schachtgrößen. Jede Schachtgröße geht von vermietbarer oder verkaufbarer Fläche weg. Deswegen muss man da extrem sensibel vorgehen.
Absolut. Ich hatte im Bauvorhaben, wo wir zum Beispiel Lichtschächte vom Architekten schon im Wettbewerb dargestellt hatten, ne, die über 3 Stockwerke gingen, im Gebäude innenliegend, ne, also an mehreren Stellen, über einer Versammlungsstätte und so weiter. Und der hat den halt gewonnen damit, den Entwurf, ne? Oder also den mit dem Wettbewerb. Und da mussten diese Lichtschächte natürlich auch umgesetzt werden. So, und dann kam das Brandschutzkonzept und ich las was von Brandschutzverglasung und Teilsprinklerung und Brandmeldeanlage und natürlich eine Sprachalarmierungsanlage dann natürlich noch mit rein. Also Evakuierungskonzept war sozusagen als nächstes zu erstellen. Und bis heute, ich habe immer wieder mal in den Brandschutznachweis oder das Brandschutzkonzept reingeguckt. Ich habe da wirklich wenig Details dann dazu gelesen, die mir aber geholfen hätten. Also am Ende haben wir noch im Bau noch Dinge nachgerüstet, weil dann irgendwelche Sachverständige gesagt haben, hier müsste man eigentlich nochmal und der Lichtschacht, da müsste nochmal das rein. Mhm. Also ich glaube, wenn wir uns da früh genug in der Vorplanung hingesetzt hätten, gesagt hätten können, so, wir sind ein Team, ne? Lieber Brandschutzplaner, lass uns zusammensetzen, lass uns mit dem Architekten hier richtig hinhocken und da wirklich einen Schwerpunkt drauf legen. Das kostet einen Haufen Geld, was du da in deinem Wettbewerb drin hast. Kriegen wir den baulichen Brandschutz vielleicht doch noch verbessert, um irgendwie technischen Brandschutz zu reduzieren. Ne? Weil das sind die Ergebnisse. Du brauchst eine Sprinkleranlage, du brauchst eine SAA, du brauchst Dinge, die du sonst nicht bräuchtest. Also ja, krass. Also wenn ich das so lese, dann denke ich mir wirklich, in der Vorplanung auf dich zuzugehen und wirklich dein Brandschutzkonzept nicht nur zu lesen und zu unterschreiben auf jeder Seite, sondern auch zu sagen, pass mal auf, du hast jetzt eine Anforderung an Sprinkleranlage, bitte lass uns zusammen diese Sicherheitsdatenblätter durchgehen, lass uns nochmal zusammen die Vorgaben der Versicherung dazu durchgehen. Ne? Da gibt es ja so ein Riesenpamphlet zum Thema Sprinklerung. Das lohnt sich, ne? Das ist sinnvoll.
Man muss halt einfach auch schauen, wer liest das oder wer bekommt das Brandschutzkonzept dann später in die Finger. Und welches Ziel verfolgt das Brandschutzkonzept? Also zum einen ist es natürlich, dass der Bauherr dann erstmal die Baugenehmigung bekommt, beziehungsweise die Bescheinigung Brandschutz 1 vom Prüfsachverständigen. Deswegen stehen im Brandschutznachweis zunächst natürlich mal die ganzen baurechtlichen Anforderungen drin und wie die umgesetzt werden. Und da muss man einfach sehr vorsichtig sein, was das Benennen von irgendwelchen Zahlenwerten anbelangt. Also zum Beispiel, wenn man im Brandschutznachweis als Bauvorlage für die Behörde oder für den Prüfsachverständigen dann anfangen würde und würde Wasseraufschlagung von der Löschwasser, von der Sprinkelanlage irgendwo mit reinschreiben, dann ist das im Brandschutznachweis komplett festgelegt. Und wenn sich dann später im Laufe der weiteren Planung oder im Laufe der Nutzung dann irgendwelche Änderungen ergeben, dann müsste das Brandschutzkonzept dann jedes Mal wieder nachgeschrieben werden.
Ja, verstehe.
Damit wird der Bauherr auch nicht glücklich.
Ja.
Also muss man zunächst mal definieren, es braucht eine Löschanlage, dann steht halt im Brandschutznachweis drin, es braucht eine automatische Feuerlöschanlage. Die Feuerlöschanlage ist auszulegen nach dieser und jeder Vorschrift. Auch das muss man natürlich jetzt wieder präzisieren und mit dem TGA-Fachplan und mit dem Bauherrn abstimmen, welches Regelwerk legen wir jetzt tatsächlich für die Löschanlage zugrunde. Und dann liegt es dann natürlich im Aufgabenbereich des TGA-Fachplaners in Abstimmung mit dem Bauherrn und der gewünschten Nutzung dann eben zum Beispiel jetzt die Löschwasserbeaufschlagung festzulegen. Und das dann eben nicht in den Brandschutznachweis reinzuschreiben. Und diese Gratwanderung, zwischen, was schreibe ich in den Brandschutznachweis wirklich rein und was schreibe ich drin fest, was weiß ich, Entrauchungsvolumen und so weiter. Diese Gratwanderung zu finden, den Brandschutznachweis so allgemein zu halten, dass der TGA-Fachplaner mit dem Bauherrn und dem späteren Nutzer eine wirtschaftliche Lösung finden kann und gleichzeitig ist so ausreichend präzise zu haben, dass die Genehmigungsbehörde oder der Prüfsachverständige sagen kann, jawohl, passt.
Ja.
Das ist halt so eine Gratwanderung, aber das ist genau das, was du gesagt hast, das muss man in den ersten Leistungsphasen, muss man das klären. Also für mich sind speziell die Leistungsphasen 1 bis 3, da spielt richtig die Musik. Weil alles, was ich zum Beispiel in der Leistungsphase 2 nicht reinschreibe, führt einfach zu einer falschen Kostenschätzung. Entweder sie ist zu viel zu hoch oder sie ist viel zu niedrig.
Ja.
Alles, was ich in die 3 nicht präzisiere, das ist dann später in der Kostenberechnung nicht drin. Also für mich ist Leistungsphase 2 und Leistungsphase 3 ist absolut Vollgas. Da müssen wir wirklich alles möglichst präzise festlegen, auch mit der TGA-Planung. Und dann bin ich natürlich froh, wenn mir die TGA-Fachplaner wirklich auf den Füßen rumtreten, meinen Brandschutznachweis auseinandernehmen und wirklich kritisch hinterfragen, brauchen wir dieses, brauchen wir jenes, können wir das noch präzisieren? Der TGA-Fachplaner ist teilweise mit seiner eigenen Detailplanung schon so weit, dass er festgestellt hat, dass, was weiß ich, verschiedenste Brandschutzklappen, Entrauchungsklappen so gar nicht möglich sind und so. Mhm. Und das muss man pingpongmäßig einfach abstimmen, damit da wirklich was auch Baubares dabei rauskommt.
Absolut. Und dieses Baubare zeigt sich im Entwurf. Du sagtest das schon, ne? Das ist so unsere wichtigste Leistungsphase. Also ich glaube, in der 2, klar, da werden Entscheidungen getroffen. Da ist immer das Risiko, dass nicht alle Entscheidungen getroffen werden oder gar nicht klar ist, ob da noch Dinge noch nicht geklärt sind. Aber das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Ich glaube, das kriegen wir in vielen Fällen hin. Was wir in vielen Fällen nicht hinbekommen, ist, den Entwurf dann wirklich perfekt durchzuarbeiten. Ne? Sören, dein Lieblingsthema, der perfekte Entwurf.
Der perfekte Entwurf.
Der perfekte TGA-Entwurf, das ist unser großer Traum. Da habe ich, halte ich jetzt am Freitag sogar eine Schulung zu im Rahmen der TGA-Bar. Was uns da tatsächlich, glaube ich, dann fehlt, du sagtest das richtig, ist eine Konkretisierung, eine Koordination, eine Integration unserer Leistung in verschiedenen Stufen. Und diese Stufen, die würden ja auch sozusagen dein Brandschutzkonzept verbessern. Also das heißt, siehst du das auch so, dass dein Brandschutzkonzept im Entwurf in verschiedenen Stufen nochmal verbessert, detailliert wird? Ist das für dich okay oder darf es nur einmal angefasst werden? Nochmal.
Das ist genau genommen, da kommen wir gleich wieder bei dem Thema Honorierung der ganzen Fachplaner raus, ist tatsächlich auch eine Preisfrage. Mhm. Weil wenn man es mit einem Bauträger zu tun hat, der von vornherein mit dem Messer zwischen den Zähnen in die Honorarverhandlungen reingeht und macht es mit allen Beteiligten, der setzt sich dann natürlich auch selber dem Risiko aus, dass man dann wirklich mit jeder Zusatzmaßnahme, mit jeder weiteren Präzisierung dann einfach irgendwann sagen muss, habe ich so nicht kalkuliert, wir haben uns auf eine Version und einen Korrekturlauf festgelegt, gibt es einen entsprechenden Nachtrag.
Ja,
halte ich absolut nichts davon. Weil dann ist das Projekt von vornherein im Bereich der Planung nur preisgetrieben und es ist nicht qualitätsgetrieben, dass für den Bauherrn dann hinterher wirklich der perfekte Entwurf sozusagen rauskommt.
Ja.
Ich versuche, und es gelingt mir auch in den meisten Fällen, wirklich eine stabile Hochpreispolitik durchzuführen, die sich jetzt nicht unbedingt krampfhaft an dem AHO-Heft orientiert, sondern die sich an dem orientiert, was hinterher dabei rauskommen soll. Und wenn man es mit einem vernünftigen Bauherrn, mit einem vernünftigen Projektentwickler, vernünftigen Bauträger zu tun hat, der eben diese gleiche Zielsetzung hat, jetzt nicht irgendwie von den Nebenkosten von 4% auf 3% runterzuhandeln, um sich 250 € zu sparen, dann habe ich auch überhaupt kein Problem damit, dann 2 oder 3 Durchläufe von der Entwurfsplanung zu machen, weil ich genau weiß, die Entwurfsplanung, wenn die präzise mit allen Beteiligten abgestimmt ist, dann habe ich in der Genehmigungsplanung, da habe ich dann quasi schon gewonnen. Alle haben gewonnen, weil dann ist die Genehmigungsplanung eigentlich nur noch sozusagen das prosamäßige Ausschreiben der Abweichungsanträge.
Mhm.
Und ansonsten ist ja alles festgelegt, weil von vornherein alle in der Leistungsphase 3 Vollgas gegeben haben und das Gebäude schon so mehr oder weniger präzise durchgeplant haben, dass die Leistungsphase 4, mit, also jetzt
Das ist
mal
noch
auf meine
Fleißarbeit, das, ne?
Fachgebiet bezogen, ist eigentlich nur noch Fleißarbeit.
Eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das gelesen habe. Hier steht im Entwurf bei euch als Grundleistung mitwirken bei Abstimmungen mit Behörden, Prüfingenieuren, Prüfsachverständigen
Ja.
und der Feuerwehr und oder der Feuerwehr und Brandschutzdienststellen. Ich habe das Mitwirken nicht so ganz verstanden, weil in der Vergangenheit habe ich erfahren, dass die Brandschutzplaner von sich aus auf die Feuerwehr zugegangen sind und auf diese Brandschutzdienststellen. Siehst du da eigentlich die Verantwortung bei jemand anders, da Kontakt aufzunehmen oder?
Nein, ich seh das schon als Aufgabenstellung des Fachplaners. Teilweise muss man dann natürlich noch andere Fachplaner mit dazu nehmen. Also ich,
Klar, klar.
Thema Feuerwehr, wenn es jetzt darum geht, Anleiterstellen festzulegen, brauche ich einfach den Außenanlagenplaner. Dann muss der Außenanlagenplaner unter Umständen einfach in den Termin mit der Feuerwehr mit rein, um dann eben festzulegen, ob jetzt irgendwo die Anleiterstelle, wenn sie jetzt 30 oder 40 Zentimeter verschoben werden, muss aus Sicht der Feuerwehr, ob das jetzt zu irgendwelchen Konflikten führt oder nicht, weil sonst bin ich quasi ja der Überbringer der schlechten Botschaften und
Genau,
dann geht
genau.
das Ganze so pingpongmäßig hin und her und ich habe
Ja.
eigentlich mit den Außenanlagen nichts zu schnabeln sozusagen, außer zu sagen, wir brauchen einfach Anleiterstellen.
Klar, bei dir steht halt
Aber
Mitwirken, ne? Das irritiert mich so ein bisschen. Bei uns heißt Mitwirken immer, ich habe nicht die Verantwortung, ich muss halt mitmachen. So, jemand anders führt mich. Und hier frage ich mich sozusagen, wer dann eigentlich führt, außer dir. Also die Abstimmung mit der Feuerwehr wird, glaube ich, kein Architekt von sich aus machen. So, ich rufe jetzt mal die Feuerwehr an und dann nehme ich mal den Brandschutzplan mit, sondern eigentlich gehen wir davon aus, dass du dein Konzept sozusagen mit denen abstimmst. Und was hier auch steht, sind noch Abstimmungen mit Prüfingenieuren und Prüfsachverständigen. Also da, genau, ich glaube, da gibt es fehlendes Verständnis auch auf Seiten der TGA-Planer, dass das auch eine Leistung ist, die du mit erbringst, ne? Dass du die Prüfsachverständigen genauso wie wir von dem gemeinsamen Konzept überzeugen möchtest, dass das gut ist und richtig und nicht verändert werden soll.
Ja, klar, und teilweise ist es halt einfach so, dass also speziell dieser Punkt, da dreht man sich ja hauptsächlich immer darum, wenn es darum geht, man hat Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Anforderungen. Und dann muss man einfach entweder die Behörde oder eben den Prüfsachverständigen von vornherein mit im Planungsteam mit drin haben, um eben abzustimmen, ob diese und jene Abweichung von irgendeiner Vorschrift jetzt tragfähig ist, mit einer Kompensation, die natürlich dann auch wieder der Brandschutzfachplaner vorzuschlagen hat, oder ob sie eben nicht ausreichend tragfähig ist.
Ja, klar. Es gibt eine Sonderleistung, die habe ich tatsächlich noch nicht gehabt. Brandszenarien für die Brandsimulationen. Ich habe davon gehört, vom Sachverständigen Simon, sein Sohn ist da sehr aktiv irgendwie drin, in Würzburg wohl. Ich kenn das nicht. Also Brandsimulationen habe ich noch nicht gesehen.
Ja, doch, das haben wir schon gemacht, in kleinerem Umfang auch selbst, in größerem Umfang allerdings mit einem Partnerbüro, weil da bei großen Projekten, wenn man mit Brandsimulationen arbeitet, da braucht man dann entsprechende Rechenpower dann auch dazu. Und die muss man dann natürlich auch dauerhaft vorhalten. Und man kann sich jetzt nicht so eine High-End-Rechenanlage mit irgendwelchen clusternetzten Rechnern und so weiter dahinstellen. Also der Partner, mit dem wir da zusammenarbeiten, der heizt mit der Abwärme von seinen Rechnern sein Büro. Weil da hat einfach, der macht wirklich High-End,
Der gute alte Kamin.
riesengroße,
Früher war
ja
es Kamin,
genau,
heute ist ein
riesengroße Dinger.
Rechenzentrum.
Der sagt immer ketzerisch, wenn seine Leute sagen, im Büro ist es kalt, dann sagt er, ja, dann müsst ihr einfach mehr Brandsimulationen rechnen, dann könnt ihr auch wieder heizen.
Ja, gerade die letzten Monate war ziemlich viel zu rechnen.
Aber da sind wir tatsächlich mit dabei, weil als Brandschutzplaner muss man das Ganze ja dann in seinem Brandschutzkonzept dann auch mit verantworten und nicht einfach nur sagen, ja, ich habe jemanden, der die Brandsimulation macht und was der in sein Ding reinschreibt, das ist mir egal,
Schreibt das die
sondern
Behörde vor, eine Brandsimulation zu machen, oder ist das eine Empfehlung von dir, oder wo kommt die Anforderung dann her?
das kommt immer dann zum Tragen, wenn man keine baurechtliche Vorschrift hat, die das Schutzziel einen entsprechend nachweisen lässt.
Ah, okay.
Also zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie ein Gebäude, ein riesengroßes Gebäude nach Industriebaurichtlinie Abschnitt 6 kann nicht mehr eingehalten, ist nicht mehr eingehalten, weil das Gebäude einfach zu groß ist. Und dann scheitert man bei der Übergröße des Gebäudes vielleicht dann auch mit der Brandlastermittlung für einen klassischen Nachweis nach der Norm. Und dann muss man unter Umständen halt einfach zu Brandsimulationen greifen und sagen, okay, es gibt ein festgelegtes Szenario. sich in der Automobilindustrie zum Beispiel riesengroße Produktionshallen, wo man dann sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Fahrzeug, auf das
Batteriebrand.
wir uns einigen,
Ja.
eine gewisse Fahrzeuggröße, und das hat eine gewisse Brandbelastung, das lassen wir dann abrauchen, und dann ermitteln wir die Bauteiltemperaturen von der Stahlkonstruktion oben drüber und so weiter. Und da muss der Planer, der Brandschutzplaner mitwirken. Er muss auch die Fachkenntnisse haben und nicht einfach Scheuklappen und das Ganze dann an den Simulanten in Anführungszeichen weiterreichen und hoffen, dass der alles richtig macht. Das geht so nicht.
Verstehe. Ich gucke ein bisschen auf die Bar und den Barkeeper, der uns wahrscheinlich bald rausschmeißen wird. Also wir gehen mal kurz zur 5, Sören, bevor wir noch ein paar interessante Fragen stellen. Die 5,
Das ist total spannend. Ich glaube, wir könnten noch Stunden
können
weiterreden.
wir Stunden weiterreden, ja, genau. Wir müssen, Barkeeper,
total
halt ich
spannend.
mal zurück. Ja, die Bar ist noch auf. Noch ist die Bar auf. Bei der 5 steht auch ganz viel und da ist mir ein Thema nochmal aufgefallen. Also hier steht auch als Grundleistung beraten bei Anfragen der Objekte oder Fachplaner. Also wenn wir Fragen haben, Detailfragen, dann dürfen wir die stellen. Was ich jetzt mache oder vorhabe, es scheitert immer am Ende an der Zeit und an der Lust so ein bisschen, dass wir einen wirklichen Brandschutzplan für die TGA machen. Also die Idee ist, dass wir den koordinierten Schlitz- und Durchbruchsplan nehmen und bei jedem Durchbruch ja, das sozusagen das Schott eintragen, zumindest einen Platz dafür lassen, was für ein Schott kommt da rein. Und dass die ausführenden Firmen der Montageplanung dann ausfüllen lassen, so, dass sie dann tatsächlich ihren Verwendungsnachweis da eintragen in den Plan. Hast du sowas schon mal gesehen oder bin ich der Erste, der diese grandiose Idee hat? So ein Gesamtplan aller Shots?
Also gesehen habe ich das schon, aber es ist leider ein Sonderfall, dass jemand von der TGA-Seite so tief ins Detail reingeht. Wenn es denn von wirklich gut ausgeplanten Planungsteams solche Pläne gibt, dann ist das eine wunderbare Sache, was man leider Gottes sehr häufig feststellt, speziell beim Bauen im Bestand. Überall da, wo durch einen Lüftungskanal oder irgendeine Leitungsanlage eine Mauerwerkswand gekreuzt wird, wird eine Klappe gesetzt.
Egal
Wirklich
was.
vollkommen schmerzfrei. Alles, was durchdrungen wird, kriegt eine Brandschutzklappe, und das ist natürlich überhaupt nicht das, was der Bauherr zum einen bezahlen möchte und zum anderen später im Betrieb dann haben möchte. Insofern halte ich das tatsächlich auf jeden Fall für zwingend erforderlich bei Gebäuden ab einer gewissen Größenordnung, wo sich das Brandschutzkonzept nicht eigentlich wirklich jedem, der ein bisschen Bauerfahrung hat, sowieso schon erschließt.
Okay, das heißt also, jedes Schott ist jetzt nicht unbedingt das Thema, was du prüfen würdest, aber die Brandschutzklappen sind schon so die Grundlage, ne? Da muss auf jeden Fall mal zusammen drauf geguckt werden. Genau. Also wenn ihr die Ausführungsplanung macht, die Brandschutzklappen einmal also im Entwurf am besten schon mit dir abstimmen, ne? Oder mit dem Brandschutzplaner. Das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um Kosten auch in den Griff zu kriegen. Weil die Kosten stehen in der 5, also die.
Ja, im Prinzip ist es ja auch einfach. Also wir erstellen ja unsere Brandschutzpläne, zumindest die Brandschutzpläne Leistungsphase 4, erstellen wir auf Basis der Pläne vom Architekturbüro. Und dann gibt es die entsprechenden Farbcodes, also die Farblegende dazu. Und es ist ja nun wirklich kein großes Hexenwerk in der CAD-Zeichnung, sich einfach die Brandschutzpläne unten drunter zu legen und überall da, wo durch eine Leitungsanlage oder durch Lüftungskanal eine gelb markierte, eine rot markierte oder eine orange markierte Wand gekreuzt wird, gibt es dann eine Brandschutzklappe. Das ist ja eigentlich kein Hexenwerk.
Nee, eigentlich nicht, genau. Also müsste eigentlich eine saubere Vorgabe einfach geben der Wände. Das heißt ja auch eine Integrationsleistung des Architekten, ne? Sozusagen dein Brandschutzkonzept dann in den Plan zu übernehmen und die Wände da zu markieren. Das ist auch was wir immer wieder nachfragen müssen, was nicht einfach von sich aus kommt. So in der 2 schon, ne? Also ich sage, wo ist das schon zu Ende der 2? Es gibt noch ein wichtiges Thema, ein letztes, und dann kommen wir doch langsam zum Barende. Die Brandfallsteuertabelle ist bei dir eine Grundleistung, die ich noch nie abgefragt, doch, ich habe es jetzt einmal abgefragt, ich habe es noch nicht bekommen. Wir haben die Sonderleistung Brandschutzmatrix, die wir machen, gewerkeübergreifend, wenn eine Brandmeldeanlage da ist und besondere Anforderungen. Dafür müsstest du eigentlich vorher eine Brandfallsteuertabelle liefern. Ne? Genau, die ist aber relativ grob, ne? Das ist sozusagen der erste Schritt der Matrix. Also da sagst du wahrscheinlich, welche technischen Anlagen müssen jetzt in welchem Fall was tun, oder?
Ja, also im Regelfall ist es so, bei bei einfachen oder mittelschweren Bauvorhaben wird dieser Punkt Brandfallsteuertabelle eigentlich übersprungen, weil sowieso klar ist, dass zum späteren Zeitpunkt eine Matrix erstellt wird. Wie auch immer man die jetzt nennt und wie detailliert die ist und ob die jetzt der TGA-Fachplaner erstellt oder ob der das dann einfach direkt an die ausführende Firma weitergibt, da haben wir auch schon alles Mögliche erlebt. Aber die Brandfallsteuertabelle habe ich jetzt so in dem Ausmaß tatsächlich auch erst bei ein oder zwei Projekten gehabt. Ansonsten ergibt sich das, was die Anlagen zu tun haben, bei unseren Brandschutzkonzepten eigentlich auch schon aus dem Textteil. Weil dann eben im Textteil, dadurch, dass wir so eine recht feine Gliederung haben, steht dann eben schon drin, was passiert, wenn ein Handfeuermelder gedrückt wird, was passiert, wenn ein automatischer Melder anspricht und so weiter. Und dann erschließt sich das eigentlich schon aus dem Konzept an sich.
Ja, das ist auch im Detail tatsächlich, dann sind es immer die ähnlichen Fälle, ne? Also dann hast du immer tatsächlich eine Alarmierung im ganzen Treppenhaus oder irgendwie schossweise oder was auch immer, ne, da jetzt gerade irgendwie passieren soll. Irgendwie, wenn man es wirklich gelesen hat, relativ klar. Genau, aber es gibt eine Leistung bei dir dazu und da können wir eine Beratung auch abfragen. Also wir sitzen da nicht alleine an der Brandschutzmatrix und fragen uns dann 3 Wochen lang, was da jetzt rein muss, sondern wir können dich anrufen und sagen, hier, bitte mach mal eine Vorlage oder sag mir mal jetzt, wie ich überhaupt anfangen soll. Ne? Das ist so
Genau.
die Idee.
Also häufig geht es dann sowieso gleich in Richtung Brandschutzmatrix. Ich habe da auch kein Problem damit, da entsprechende Beratungsleistungen mitzuliefern, auch wenn es jetzt eigentlich jetzt hier in dem A-Heft steht, die Brandschutzmatrix auch bei den optionalen Leistungen auf der rechten Seite. Bei relativ einfachen und mittelschweren Bauvorhaben ist es mir lieber, wenn ich gleich mit den TGA-Fachplanern die Brandschutzmatrix gemeinsam entwickle und nicht erst eine grobe Tabelle erstellen muss, wo
Klar.
ich ja dann auch wieder Rückfragen stellen muss, um meine Tabelle richtig erstellen zu können.
Ja, und das
Also macht ja
Dokument
kaum Sinn,
geht ja am
eine
Ende,
Leistung zu.
ne? Nicht von dir irgendwie aus, sondern es geht ja am Ende von dem Planer zu der ausführenden Firma, die es dann irgendwie
Genau.
ja, bis zum Ende des Baus fortschreibt. Ne? Da gibt es dann meistens noch Fortschreibung. Dann auch wenn dann sozusagen am Ende programmiert wird und, ja,
Ja, es macht ja
und
auch keinen
geprüft
Sinn,
wird.
jetzt einfach nur eine Leistung zu erbringen, dass man sie erbracht hat. Also wenn sowieso klar ist, dass man eine Brandschutzmatrix braucht, wem hilft dann noch die Brandfallsteuertabelle, außer dass man einen Haken dran gemacht hat, dass man die Leistung erbracht hat. Dann stecke ich die Zeit lieber woanders rein, und dann hat der Bauherr wesentlich mehr davon.
Kommen wir nochmal kurz zu 8. Du hast am Ende nochmal die 3 Begehungen hier als Grundleistung. Ne? Also bis zu 3 Begehungen sind tatsächlich Regelleistungen. So sagt die AHO. Das heißt also, dreimal auf die Baustelle kommen, Dinge prüfen, ist schon Standard. Das heißt, wir als TGA-Planer können uns dann mal auch mal sagen, hey, komm mal bitte mit, ne? Also ein oder zweimal. Und sag mal bitte dabei, wenn der Prüfsachverständige dabei ist und besprich bitte am Anfang einmal dazu mit oder guck dir mal einen Sonderfall an, irgendeine Brandschutzklappe, wo dann nicht so gebaut werden konnte wie geplant und was machen wir da so. Ne? Also da können wir dich fragen und auch auf der Baustelle erwarten und wir können auch sozusagen von dir erwarten, dass du nochmal diesen Nachweis für die geregelten Bauprodukte mitprüfst. Also das heißt, diese Bilddokumentation, von der ich am Anfang gesprochen habe, würdest du die denn auch übernehmen und prüfen? Also Einbau der Schotz?
Nee, das führt dann, würde quasi dazu führen, dass man einfach eine Fotodokumentation bekommt und dann sozusagen finde in einem Wimmelbild den Fehler so ungefähr. Also das ist durch diese Leistung quasi als Grundleistung bzw. Regelleistung ist damit nicht gemeint, sondern es ist gemeint, und so verstehen wir diese Aufgabenstellung. Das ist jetzt hier auch ein bisschen weich beschrieben, mit an bis zu 3 Begehungseinheiten. Man bekommt ja bei einem Bauvorhaben ein Gefühl dafür, ob die Bauleitung architektenseitig und TGA-seitig was auf dem Kasten hat und ob auch die ausführenden Firmen was auf dem Kasten haben. Und dann kann man das schon so handhaben, dass man sagt, machen wirklich nur ein paar stichprobenartige Kontrollen. Aber sollte man feststellen bei der ersten Begehungen, dass da auf den Baustellen wirklich Kraut und Rüben herrscht, das kommt leider Gottes einfach immer noch vor. Dann muss man einfach die Anzahl der Begehungseinheiten verdichten und muss dann eben auch in Abstimmung mit dem Bauherrn und der TGA-Fachbauleitung dann einfach gucken, wie detailliert müssen wir uns jetzt wirklich abstimmen. Also hat es jetzt die Objektbauleitung wirklich komplett im Griff oder sind die mengenmäßig oder personalkapazitätsmäßig, auch was das Fachliche anbelangt, einfach überfordert? Und das herauszufinden, das muss wirklich bei den ersten Regierungseinheiten erfolgen. Und daraus ergibt sich dann eben auch die Tiefe der Prüfung der Sachverständigenbescheinigungen und der Fotodokumentation.
Verstehe. Also das heißt, du kriegst so ein Risikogefühl sozusagen für das gesamte Bauvorhaben und dann, je nachdem, wirst du deine Überwachung intensivieren, weil du merkst, oh, da haben wir ein Problem oder die haben es drauf, das war schon in der Planung gut, das ist jetzt im Bau auch gut und ja.
Ja, ein klassisches Beispiel: Du fragst nach irgendeiner Leistungserklärung von irgendeinem Produkt, das eingebaut werden soll, und dann kriegst du einen Prospekt von der Firma Würth zugeschickt, so nach dem Motto: So
Nein,
sieht
nein,
aus.
nein.
Da weißt du einfach, okay, die haben schon die Vokabeln nicht verstanden, wie sollen sie es dann draußen überhaupt eingebaut bekommen? Und
Ja,
dann
genau.
weißt du einfach, die Ampel steht auf grün oder die Ampel steht auf
Genau,
rot.
also DIBT oder Wirtkatalog, das ist die
Genau.
Die drei Begehungen reichen oder eben halt nicht.
Ja. Richtig, genauso.
Vielen Dank. Ich glaube, wir haben genug das Leistungsbild durchgequatscht. Sören, du hast bestimmt noch mal so eine Frage für das große Ganze für uns, oder?
Natürlich, es war ja hauptsächlich durch dich, dass ich lauschen durfte, aber es ist ja gerade ein total spannendes Thema auch, und zu sagen, wir haben dann Leistungsbild AO Heft 17, eben, glaube ich, auch nochmal ans Herz gelegt. So, ich glaube auch, etwas Ähnliches gibt es an der Stelle, glaube ich, gar nicht, sondern da ist das schon eine ganz gute Richtung. Was mich tatsächlich nochmal so abschließend interessieren würde, weil Roman ist auch schon einmal ein bisschen gesagt, wir sind immer auf der Suche nach dem perfekten Projekt, PGA-Projekt auch. Roman hat es als Entwurf gebracht. Wenn du nur aus deiner Brandschutzbrille betrachten würdest, was würdest du jedem, vielleicht auch PGA-Fachplanenden, gerne mit ans Herz geben oder ja, dir vielleicht wünschen? Wir sind ja noch im Anfang des Jahres, ins neue Jahr rein, damit die Zusammenarbeit und das Ziel eines perfekten PGA-Projektes vielleicht ein bisschen näher kommt. Was würdest du da so mitnehmen, oder wo sind deine wirklich großen Meilensteine, die wir erreichen sollten gemeinsam?
Also das wesentliche Ziel sollte tatsächlich sein, eine enge Abstimmung zwischen den TGA-Fachplanern und dem Brandschutznachweisersteller. Da habe ich schon die unterschiedlichsten Dinge erlebt, vom ersten Kennenlerngespräch, wo der Architekt wirklich nur ein paar grobe Skizzen mit dabei hatte, um überhaupt mal eine Gesprächsgrundlage zu haben. Und dann sitzt der Elektrofachplaner mit in der Runde und fragt, gibt es denn schon ein Brandschutzkonzept? Da greift man sich halt einfach völlig an die Stirn, weil der ganz offensichtlich so dieses Motto hat, was viele auch haben. Ich kann erst das Denken anfangen, wenn das Brandschutzkonzept vor mir liegt. Und so kann es aber nicht laufen. Und im Laufe von einem Projekt, also speziell Leistungsphase 2 und Leistungsphase 3, da muss die Brandschutzplanung und die TGA-Fachplanung und die Entwurfsplanung oder Vorplanung vom Architekten muss wirklich, das muss wie Zahnräder, muss das ineinander greifen. Und das geht nur durch Kommunikation. Und nicht, und auch mal über den Tellerrand rausschauen und auch wirklich dem Brandschutznachweisersteller aktiv Vorschläge machen. So und so wollen wir das bauen. So ist es konzeptionell für den Bauherrn am besten. Ist es so in Ordnung oder ist es so nicht in Ordnung? Und nicht sich zurücklehnen und warten, bis irgendwas geschrieben ist, bis irgendwas gezeichnet ist. Und dann TGA-seitig versuchen, das dann so wieder hinzubekommen, dass man quasi den Brandschutznachweisersteller, dass man diese Vorgaben einfach so hinnimmt und ihm folgt, sondern dass man das einfach aktiv kritisch hinterfragt und auch mal sagt, so und so könnten wir es auch machen. Das hat dann später in der Ausführung gewisse Vorteile. Kann man das Konzept nicht auch an der Stelle schon mal etwas anders aufbereiten? Und da müssen die Brandschutzplaner auch offen dafür sein und sich nicht so elfenbeinturmmäßig zurückziehen und sagen, ich rumpel jetzt einfach nur das Baurecht runter und haltet euch dran, was im Brandschutznachweis drinsteht. So funktioniert es nicht. Man muss sich wirklich als gemeinsamen Dienstleister oder gemeinsames Dienstleistungsteam von Bauherren verstehen, weil der Bauherr muss es bezahlen, es muss gebaut werden und später muss es dann vom Bauherrn auch entsprechend genutzt werden können. Und das legen wir ja alle gemeinsam in den ersten Leistungsphasen fest, ob das geht oder nicht.
Genau, also Investitions- und Betriebskosten auch im Hinterkopf behalten, gemeinsam und versuchen,
Absolut.
da einfach effiziente Lösungen hinzukriegen. Ja. Guter Hinweis. Also das ist sozusagen Vorplanung, aktives Zusammenarbeiten. Das ist für dich das perfekte TGA-Projekt, kann da rauskommen, wenn man wirklich da früh intensiv zusammenarbeitet. Okay, das nehmen wir uns doch vor, oder Sören?
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja das, was wir gefühlt schon seit 2 Jahren auch da predigen im Podcast. Mehr miteinander, weniger nebeneinander. Silos aufweichen an der Stelle, damit das einfach, ja.
Genau, und vielleicht auch ein bisschen die Führung übernehmen, also sogar auch als Fachplaner, der eigentlich hinten dran hängt, die Führung übernehmen und sagen, hier, ich schulde gute TGA und ich möchte gerne, dass du Brandschutzkonzeptersteller, und da kann man sich dann halt tatsächlich auch mal in seine Grundleistung reinlesen, die Grundzüge arbeitet. Ich hätte jetzt aber auch gerne irgendwie, keine Ahnung, nochmal eine klare Aussage zur Variante 2, wie siehst du das? Ne? Also auch in Varianten denken und genau, auch bei dann irgendwie Entrauchungskonzepten und so weiter mit einbinden. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich da zusammensetzt und dann auch mal bis in die Tiefe, bis in die Leistungsphase 3 da ein bisschen ins Detail reingeht und nicht erst am Bau. Ich glaube, das ist das Wichtige.
Ja, absolut. Und die Weichen dafür, die stellt man dann natürlich auch bei der Angebots- und Auftragsvergabe. Aber das können wir, denke ich mal, einfach nochmal, vielleicht müssen wir tatsächlich nochmal eine zweite Episode machen, wo wir uns um das Thema Angebotslegung, Verträge, Haftungsrisiken und so weiter unterhalten. Weil allein schon die Anzahl an Varianten, die man zu untersuchen hat, auch das muss ja auftragsmäßig mal irgendwo festgelegt sein, damit man sich nicht in der Leistungsphase 2 10 Varianten dann anschauen muss oder 10 Alternativen. Da geht es ja dann schon wieder ins Vertragliche rein, was schulden wir dem Bauherrn tatsächlich? Und dann geht es ums Geld. Und aber wie gesagt, das ist vielleicht so ein bisschen ein Thema für eine zusätzliche Episode.
Die können wir beim Thema Bedarfsplanung und Leistungsphase 1, glaube ich, da, also 0 und 1 platzieren. Ne? Was ist das Ziel überhaupt? Und wenn Ziel definiert ist, dann wissen wir auch, wie viele Varianten wir brauchen, um da hinzukommen. Ne? Dann gibt es vielleicht sogar nur eine und noch eine Alternative, aber die erreicht das Ziel gar nicht, dann kann ich sie auch mir gar nicht, muss ich gar nicht ermitteln. Also.
Genau so.
Ich die Joachim, Zeit sparen an der Stelle.
Vielen, vielen Dank. Wir haben eine gute Zeit an der Bar gesessen. Nochmal der Aufruf an alle Hörer, hört auch den Podcast So geht Brandschutz. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt, ne? Also Spotify, Podigee, wo auch immer. Und ja, wir freuen uns, wenn wir da vielleicht ein bisschen zusammen immer mal wieder quer Interviews führen. Fand ich heute sehr spannend, eine tolle Grundlage. Ich wünsche alles Gute. Wir freuen uns, wenn wir mit dir weitere Gespräche führen können, sozusagen als unser Sprachrohr Richtung Brandschutz. Das wäre für die ganze Community eine tolle Sache.
Aber sehr gut, ja.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, es ist sehr gern. Hat mir sehr viel Freude bereitet und ich hoffe, dass das eure ganzen Hörer auch so sehen. Das würde mich wirklich freuen. Toi, toi, toi.
Mit Sicherheit.
Mit Sicherheit.
Einen wunderschönen Mittwoch wünschen wir dir und bis bald.
Bis bald, danke.
Tschüss.